Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend und natürlich einen schönen Muttertag. Liebe Grüße gehen raus an alle Mamas bei uns im Norden. Ihr seid großartig. Guten Muttertag natürlich auch an meine. So, zu Gast heute bei uns Valerie Niehaus, die wunderbare Schauspielerin.
Hallo.
Selbst ja auch Mama.
Ja.
Hast du was bekommen heute?
Ja, ich habe einen ganz entzückenden kleinen Blumenstrauß von meinem Sohn bekommen. Über den haben wir uns beide sehr gefreut. Sehr, sehr
lieb. Der ist ja was, 23?
Der ist schon groß, ja.
Kommt schon noch was. Also er kommt dann vorbei.
Ja.
Das ist ihm wichtig.
Das ist ihm wichtig,
ja. Oscar hat er dir, glaube ich, auch mal verliehen, ne?
Wie bitte, einen Oscar? Ja, für die beste Mama der Welt.
Oh, also
und dann, daraufhin habe ich mich auch gar nicht mehr um den anderen bemüht, weil was soll das?
So,
ja,
genau.
Das ist, ich
der Drops ist gelutscht.
Der Drops ist gelutscht.
Und deine eigene Mama ist ja auch Mama von 3 Töchtern. Hast du dich da auch schon gemeldet?
Ja, die, mit der habe ich heute nur geschrieben, aber sie hat mir schon geantwortet. Ja, vielleicht ist sie auch da. Mama.
Hat sie eigentlich einen Spitznamen für dich?
Mama.
Nee, für dich. Also das ist deine Mama für dich.
Ach so, ich dachte, ich einen für sie habe. Ja, ich bin, ich habe einen kleinen Namen zu Hause, aber den nee.
Nein, ich bin nicht verraten. Meiner ist zum Beispiel Mausi. Das macht meine Mutter auch, wenn wir irgendwo im Baumarkt sind, ruft sie das über 3 Regale hinweg.
Oh schön, da weißt du auch, dass du gemeint bist, Meine Mutter weiß manchmal nicht, weil sie eben diese ganzen Töchter hat. Und dann kommen diese Vorsilben von uns, ein Kiu, weil also dann kommen so alle möglichen. Bis sie denjenigen hat, den sie meint. Das gibt's dann bei uns auch mal. Aber.
Also, liebe Grüße raus an alle Mamas.
Sieht aus, als wäre es überhaupt kein Problem gewesen.
Was soll nicht, oder?
Ja, ganz von alleine geht es nicht, aber es ist gut gelaufen für mich. Ja, ich hatte immer viele Möglichkeiten, das zu zeigen, was ich wichtig finde.
Boah, noch so lange, wenn man das überlegt. Ja. Abi gekriegt und direkt verbotene Liebe und dann ging es ab.
Also, vorher ja sogar schon mal mit 13,
stimmt,
mit 13
auch,
geschnuppert, Schnupperpraktikum. Das ganze Leben durfte ich da verbringen, das bisher ist. Und jetzt ist natürlich an meinem Beruf toll, dass der sich mit einem mitentwickelt und man jetzt immer weiter über Menschen erzählt, jeweils in dem Alter, in dem man gerade ist.
Das ist auch witzig, jetzt gerade in deiner, was du gerade drehst, nächste Ausfahrt Glück.
Ja.
Da spielst du eine Frau, genau in deinem Alter auch, die ihre Jugendliebe wieder trifft. Die beiden wurden getrennt.
Mhm.
Kurz vor dem Mauerfall ist er in den Westen rüber. Und erzähl mal ein bisschen mehr über diese Liebesgeschichte, über diese Katharina, wie sie ist.
Katharina, ja, Katharina und Juri, die haben sich da verloren an diesem Zaun an der Prager Botschaft. Und Juri kommt 30 Jahre später zurück nach Eisenach, wo das spielt, unsere Reihe, und findet dort den Freundeskreis vor, den er hinterlassen hat. Die sind aber alle natürlich irgendwie zusammengekommen und haben ihr Leben weitergelebt, sind Eltern geworden. Dinge haben sich verändert und er wird alles durcheinander bringen. So hat das angefangen vor 5 Jahren, als wir das begonnen haben. Und dann erzählt man so, wie man eben glaubt, ja, diese große Liebe meiner Jugend, die ist auch die große Liebe meines Erwachsenenseins. Dann erzählen wir, wie man sich irrt, wie man es verzweifelt nicht wahrhaben will, was die Wahrheit ist. Und dieser riesen Freundeskreis, über den wir da erzählen, der lebt sein Leben. Das mag ich besonders. Das ist so eine Geschichte, die inmitten in Deutschland spielt und in der Mitte von sehr glücklichen Leben. Also das ist irgendwie schön. Und
ich würde sagen, wir gucken da mal rein, damit wir mal einen Eindruck kriegen, wie du als Katharina auch auf einer Schwalbe unterwegs bist.
Ja, natürlich.
Der Typ ist einfach ein arroganter Affenarsch. Also.
Wieso? Was hat er denn gesagt?
Katharina? Ich nehme mal an, du redest von mir.
Nee. Ausnahmsweise mal nicht.
Ja, wir sind gerade auf dem Weg zur Bank, weil wir haben eine Ranch in Kanada gekauft. Komm uns doch besuchen. Das, ich meine, alte Freunde von Juri, die sind bei uns immer herzlich willkommen, oder?
Alte Freunde?
Naja, ihr habt doch total viel miteinander durchgemacht. Also so Stasi und Flucht und Trennung.
Soll ich?
Nee.
Linksverkehr in Kanada. Musst du aufpassen.
Das war gerade lustig zu sehen, dass du so richtig mitgehst und dich aufregst über die andere und so.
Ja, ja, und wie er da bräsig steht und. Es geht mir schon immer nahe, dass ich lebe jetzt seit 5 Jahren mit der Frau und ihrem Leben und ihrem Schicksal. Und Ja, das berührt mich schon, wenn ich das sehe.
8 Folgen habt ihr, glaube ich, schon abgedreht, ne? Jetzt kommen die nächsten.
Wir haben noch 3 in petto, die diesen Sommer laufen. Und das geht hoffentlich immer so weiter, ja.
Meinst du, das ist so dieses, was einen aufregt, dass sie immer noch glaubt, die alte Liebe rostet nicht und das wird noch was? Oder was ist das?
Ja, ich glaube, dass uns allen im echten Leben wie im Fernsehen immer wieder passiert, dass wir eben doch nicht wirklich miteinander sprechen. Und das passiert den beiden ständig. Also das... Der jetzt da mit einer neuen Freundin, das kann ihm ja keiner verbieten. Die beiden sind nicht zusammen. Warum soll der nicht mit einem anderen Menschen sein? Und trotzdem denkst du so, also ich dachte, wir sind für immer. Und wir versuchen natürlich immer in den romantischen Filmen eine Wahrheit zu treffen, die schmerzhaft ist, ohne dass sie im Fernsehen auch noch zu sehr wehtut. Also das, und das ist immer so ein bisschen der Spagat. Aber dafür in mir muss es natürlich großen Raum nehmen immer.
Ja, auch diese Wut darüber, dass sie, also dieses alte Liebe, man, im Nachhinein, das kennt man doch, also immer, man verschönert alles und auf einmal war es ja viel besser als gedacht.
Dass er überhaupt mit jemand anderen über mich redet, das finde ich persönlich auch eine Frechheit. Also da verstehe ich sie auch total. Weil das ein Bruch von einer intimen Situation zwischen ihm und mir ist. In dem Moment, wo er seinen Raum öffnet und mit jemand anderen erzählt, ist das erstens offensichtlich so vorbei für ihn, dass er das nicht mehr mit mir bespricht, sondern mit der neuen Person, die ach so genau informiert werden muss, wie er gelebt hat. Und ich glaube, dass er mich aus seiner Nähe schubst damit. Und das war wohl der Moment, den Katharina da hatte.
Und du gehst da so drin auf und man merkt so, die Rolle ist dir wichtig und hat auch viel mit dir zu tun, oder?
Ja gut, irgendwann wird das sowieso dazu, ne? Weil ich sie ja nun, ich habe die Verantwortung für sie, für die Figur. Ich bin die Anwältin der Figur. Ich vertrete ihre Emotionen und Ansichten und Fehler. Ich mache ihre Fehler. Ich liebe die Katharina tatsächlich sehr, weil sie... irgendwie so, also sie hat diese Geheimnisse, mit denen sie sich rumschlägt, die berühren mich tief. Und die hat so sehr viel versucht, etwas Besseres zu leben, als was sie glaubt, was sie selber ist. Und sie ist dabei so viel alleine gewesen. Und ich verstehe sie gut in diesen Einsamkeiten. Das ist auch was ich auch habe. Ja.
Und wenn ich mir so vorstelle, du hast so viel so Herzschmerz gespielt, jetzt auch bei dieser Katharina und so. Trägt man das irgendwie in sein privates Leben auch? Dass man sowas befürchtet oder?
Nee, das nicht. Eher, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich 100 Jahre alt bin, weil ich das Gefühl habe, ich habe so viel erlebt, obwohl ich jetzt erst 50 Jahre alt bin. Und dann habe ich den Eindruck, dass ich denen, natürlich ist deren Schicksal mir oft nah. Es ist jetzt anders, wenn das so 5 Jahre geht. Wenn ich natürlich nur einmal mit so einer Dame unterwegs bin, dann sage ich Tschüss am Ende und bedanke mich für alles, was ich gelernt habe. Und dann sind auch manche, wo ich auch nie wieder dran denke. Ne? Aber natürlich ist das mein Körper. Das ist nicht meine, das ist zwar alles gespielt und das passiert nicht mir, aber ich lasse das natürlich trotzdem ja zu. Das Leben von denen, die Garderobe von denen, die Erlebnisse von denen, ja,
und
die
Worte. Dann, so, wenn du zum Beispiel Single bist, gehst du dann abends zu einem Date und nimmst das mit? Oder, oder passieren da nicht ganz so viele Katastrophen?
Da passieren erstens nie so viele Katastrophen. Es passiert manchmal vielleicht, dass ich meine Freundin anrufe und sage, oh mein Gott, das ist, als wäre es ein Drehbuch. So absurd ist es gewesen, weil es ja eigentlich eher natürlich immer dramaturgisch überhöht ist, was wir in den Filmen erzählen. Aber einfach, dass man so, nee, also vorauseilende Sorge kenne ich nicht, würde ich, also habe ich noch nie drüber nachgedacht, du merkst, dass du mich richtig durcheinander
bringst. Ja, aber ich stelle mir das so besser, wenn man sich so viel beschäftigt, kann das ja passieren, ne? Dass man das so ein bisschen in sein Leben trägt. Weil du hast auch relativ spät geheiratet.
Ja, also da ist es mir zum Beispiel mal aufgefallen, dass ich so gedacht habe, bricht jetzt einer ab und sagt, das machen wir nochmal, ne? So. Oder einer steht im Publikum auf und sagt, nein, er ist gar keine Frau. Oder er ist nicht deine Frau, du bist nicht sein Mann. Also was auch immer. Nee, da vielleicht, aber im Witz, nicht ernsthaft.
Wie war das, als du geheiratet hast dann? Also wenn man, ich glaube, es stand auch irgendwie mit drin, dass du mehrfach schon geheiratet hast.
Ja, einfach,
das
ist alles
so viele
Quatsch.
Fotos von dir.
Witzig.
Gibt, Brautkleid.
Das ist der Manu. Das war schön. Das war schön, weil es ein ganz echtes, wahrhaftiges Erleben ist. Das habe ich nicht gewusst, dass das ein richtig schönes Fest ist.
Ihr führt eine Fernbeziehung, dein Mann lebt in der Schweiz, euch trennen 800 Kilometer, was sich manchmal viele wünschen in bestimmten Situationen, aber vielleicht nicht auf Dauer. Was sagst du, ist das nur ein Vorteil oder sehnst du dich eigentlich danach, dass ihr einen Sitz zusammen habt?
Das wäre schon einfacher. Das ist schon einfacher, wenn man etwas nicht nur über die Ferne bespricht, sondern auch miteinander und sich erlebt. Mhm. Vieles bleibt einzeln. durch das. Und wir teilen das, man teilt das miteinander, aber es bleibt ein jeweils einzelnes Leben. Und das ist was anderes, als wenn man das Besprechen beim gemeinsamen Abendbrot oder so wirklich miteinander erlebt. Das ist nicht leicht, nee.
Ist vielleicht auch nicht so einfach, wenn man auch spät heiratet, spät irgendwie so zusammenfindet, weil jeder ja schon sein festes Leben hat.
Ja, aber ne? Wenn das mal nicht ein Riesenvorteil ist, weil das eigentlich, glaube ich, da zum Beispiel, dass man ja doch erstens schon sehr genau weiß, wer man ist, was man womöglich braucht. Und dass man da eigentlich sehr viele Erwartungen an das Leben nicht mehr auf den anderen projiziert, sondern schon weiß, ich bin für mich verantwortlich. Ich glaube, wenn ich so mich umhöre von Beziehungen, die schon sehr lange zusammen sind, dann hat man sich oft, wir hatten gar nicht so viele Gelegenheiten, uns zu enttäuschen. Wie andere, die schon sehr früh miteinander und dann eine Familie aufbauen und also da sind so viele Träume dran, die auch die Gesellschaft, ja, ich nenne das immer, wie auch da ein Drehbuch so schreibt, über was uns wohl glücklich macht. Und wenn das dann die Beziehung nicht erfüllt, sind wir sehr oft sehr enttäuscht und vergessen, dass das unsere Aufgabe ist, uns für unser Glück zu interessieren. Und dass das jeder selber machen muss. Und das finde ich eigentlich ganz gut so als Erwachsener.
Und ihr seid natürlich auch dadurch immer mal getrennt, weil du halt auch überall drehst, bei uns im Norden im Übrigen auch. Hattest eine Gastrolle in der ZDF-Serie Nord-Nord-Mord. Die wurde auf Sylt bei uns im Norden gedreht. Und das soll gleich Thema sein. Aber vorher möchten wir auf die Kollegen schauen, die im Kleinen arbeiten, die Komparsen nämlich. Vermittelt werden die durch eine Casting-Agentur, auch bei uns in Hamburg. Meine Kollegin Julia Lohnau war da mal dabei.
Hallo, ich bin Amelie, ich bin 19 Jahre alt.
Hi ihr Lieben, ne?
Ich bin Schauspielerin. Jein, eigentlich bin ich Sängerin.
Ich habe gemerkt, es macht mir einfach super viel Spaß, in verschiedene Rollen zu schlüpfen.
Man ist an ungewöhnlichen Orten zum Drehen.
Jetzt gibt's noch die Hände, mein Profil.
So kann Casting heutzutage aussehen. Per Video bequem von zu Hause aus.
Das als kurze Vorstellung von mir.
Hier summt die ganze Zeit eine Fliege. Das ist vielleicht mit drauf, ich weiß es nicht. Dreh ich das jetzt nochmal? Nö, nö.
Früher hat Sarah Weiß kleinere Rollen live und persönlich gecastet. Diese Zeiten sind vorbei. Ein kurzer Blick und schon erkennt die Casting-Agentin, ob es passt.
Meist ist das so eine Gefühlssache. Was halt wichtig ist, ist für diese kleineren Rollen, dass die wirklich Lust haben, daran teilzunehmen. Und ein bisschen zu spielen und dass sie einfach auch ein bisschen locker vor der Kamera sind. Und ich kann das gar nicht pauschalisieren, wie viele Leute wir so pro Woche buchen. Das ist immer unterschiedlich, aber teilweise sind es Hunderte.
Rund 30.000 Komparsen, Kleindarsteller und Schauspieler betreut die 42-Jährige aus ganz Norddeutschland. Vermittelt sie seit 15 Jahren an Film, Werbung, Fernsehen.
Ich würde mich tierisch darüber freuen, bei euch als Polizist bei Nord-Nord-Mord mitzuspielen.
Polizisten stehen bei Komparsen hoch im Kurs. Und auch eine weitere Rolle ist besonders beliebt.
Es gibt ja zwei Tatorte, die wir besetzen. Und das ist, ich würde sagen, eine der gefragtesten Rollen. Jeder möchte mal die Leiche im Tatort spielen. Das ist auch quasi der Renner.
Für die aktuelle Produktion der ZDF-Krimiserie Nord-Nord-Mord hat Sarah Weiß mehr als 200 Komparsen und Darsteller vermittelt.
Kannst du auch tragen, wie Polizeiuniform.
Wie Polizeiuniform.
Sieht sehr gut aus. Sehr schön.
Sehr schön. Gut.
Thomas Tippner, eigentlich Autor vom Beruf, gehört inzwischen zur Stammbesetzung. Als lebende Requisite werden Komparsen gerne mal bezeichnet. Sie sind dazu da, eine Szene realistischer wirken zu lassen, sprechen selbst keine oder nur wenige Sätze.
Auch wenn es nur ein Satz ist, aber der transportiert ja für die Schauspieler dann ja, dass sie lebendig werden. Ich bin ja eigentlich immer Polizist hier bei Nord-Nord-Mord, dass man das Gefühl hat, das ist das Revier. Und das finde ich immer sehr spannend daran, dass man dazu beiträgt, dann dass der Schauspieler das Gefühl hat, oh, da lebt was, ne, das ist nicht starr.
Und bitte!
Einige Meter weiter sind die Dreharbeiten im vollen Gange.
Danke.
Etwa 130 Euro brutto verdient ein Komparse am Tag. Häufige Wiederholungen, lange Wartezeiten, das gehört zum Alltag am Set.
Dann gibt es diese Einstellung nochmal von vorne, von hinten, von oben, von schräg unten und noch ein bisschen näher. Und die Geduld muss man einfach mitbringen. Es ist einfach sehr genau, aber es macht auch viel Spaß, obwohl es mit viel Warten verbunden ist. Wenn es dann losgeht, dann ist es richtig spannend.
Mit Laien zu arbeiten, bedeutet für Sarah Weiß, die Verantwortung für sie zu tragen.
natürlich bin ich dann auch Ansprechpartner für allerlei Themen, die also nicht so gut laufen, wie wenn Arbeitszeiten überschritten werden oder wenn jemand jetzt sehr aufgeregt sein sollte, dann melden die sich eben auch bei mir und ich versuche dann, die Sachen zu klären. Und bis jetzt gab es auch für alles eine Lösung.
Und bitte!
Und schon geht's weiter. Für die Komparsen im Hintergrund, die am Ende entscheidend sind. Für das große Ganze.
Wie läuft das so untereinander? Also lernen die dich auch kennen oder ist es einfach zu viel?
Ja, ein bisschen. Also wenn wir mit, das kommt drauf an, wie viel wir miteinander zu tun haben. Also wenn man jetzt wirklich in der Interaktion ist, finde ich es auch schön, mit denen natürlich mit den Kollegen dann auch Umgang zu haben. Wir sind naturgemäß, muss man sagen, so ein bisschen voneinander getrennt, weil die Abläufe anders sind. Aber also gerade mit den Kolleginnen und Kollegen, die Polizisten und Feuerwehrleute und Ärzte und so weiter spielen, da hat man ja meistens irgendwie auch Interaktion mit denen. Und das ist schon immer nett. Also ich finde es natürlich auch, manche sind auch einfach wahnsinnig lustig. Also wer da Bock drauf hat, der hat ja wahrscheinlich auch, ich jetzt hätte fast gesagt eine Schraube locker, aber ich kann ich ja jetzt auch nicht sagen, ich verbringe ja auch mein Leben, aber ist oft sehr lustig. Wollte ich jetzt, bin ich nicht mal rausgekommen.
Und sag mal, wir haben ja gerade auch diese Casting oder diese Bewerbungsvideos gesehen. Gehst du eigentlich noch auf Castings oder kriegst du nur noch Anrufe?
Ja. Nee, also ich kriege viele Anrufe, aber ich gehe schon auch zuweilen noch auf Castings oder E-Castings machen wir. Es gibt ja auch oft Konstellationscastings. Also ich mache auch, das heißt, wie passen zwei Leute zusammen? Wie ist das in der Gesamtchemie? Nicht nur äußerlich, sondern auch, wie gehen die miteinander um? Da muss man dann schon auch natürlich noch mal rein. Und ich caste auch sehr gerne, wenn ich neue Kollegen und Kolleginnen habe für meine Reihe, dann caste ich die auch gerne selber mit, dass man das sofort sehen kann. Also dass man da habe ich jetzt in dem Sinne nicht Mitspracherecht. Aber natürlich, wenn ich sage, mit der Person habe ich ganz komische Gefühle, wird die mir auch keiner vor die Nase setzen. Aber ist so ein Teil davon, dass man da ist, auch für die Kollegen und Kolleginnen, dass man da anspielt, dass man sagt, hier, das bin ich, ich bin da die Hauptfigur, du sollst dich mit mir beschäftigen. Also bin ich natürlich, stehe ich da auch zur Verfügung. Ja. Ja,
vermutlich auch, damit das ein guter Dreh wird, ne? Weil man ja viel mehr.
Ja, also ich finde, das gehört mit Hingabe gemacht und nicht mit Nicht-Dasein.
Und sag mal, und wenn du so selbst so zu so einem Casting gehst, was du gerade erzählt, ist es noch so, dass du dann auch so ein bisschen angespannt bist?
Furchtbar.
Vielleicht sogar, wenn es eine Rolle ist, die dir unheimlich gut liegen würde?
Nee, das bleibt einfach ein ganz, das bleibt ein schwieriger Prozess. Das ist immer ein, also ich habe ja sozusagen keine Kontrolle über das, wie, worauf es da ankommt, was und wonach ich bewertet werde. Ich kann meine Tagesform natürlich, ich kann das nur vorbereiten, das ist in unserem Job doch immer, du wirst es kennen, zuweilen, dann, wenn es da ist, ist eben irgendwie was anderes da, als das, was man dachte oder was man vorbereitet hat. Und also das ist schon eher gruselig, meistens ja auch im luftleeren Raum, eben ohne Komparsen oder ein wirklich stattfindendes Ambiente, sondern man steht dann da in irgendeinem Zimmer und gerade, dass man nicht so Türen aufmacht und so durchgeht, die es nicht wirklich gibt. Aber du spielst natürlich die ganze Zeit mit einer Welt, die da nicht da ist. Also es gibt eigentlich kaum giftigere Umgebung für eine Schauspielerin als ein Castingraum, wo nichts ist. Und Leute, die davor sitzen, 3 Meter vor dir und dich so angucken oder Entschuldigung, oder so denkst, okay, ja, also da haben wir natürlich wesentlich einfachere Bedingungen dann eigentlich beim Drehen. Das alles soll einem egal sein, das bleibt anstrengend.
Hast du so eine Krücke? Hast du irgendwie sowas? Weil ich kenne manche, die klopfen sich an bestimmten Stellen oder haben Steine dabei oder hast du irgendwas?
Ich habe Gott sei Dank einen ziemlich gesunden Menschenverstand und ich denke mir, das ist jetzt scheiße, musst du durchwerden. Also so einen gewissen okay. Nachkriegspragmatismus leiste ich mir da. Das muss halt gemacht werden.
So, okay. Und diese Gastrolle, die sind ja auf dich zugekommen.
Ja.
Und du hast,
war ich jetzt nicht beim Casting für. Nee, da fragen sie an. Da schicken sie ein Buch und dann sage ich, ob mir dazu was einfällt und, oder nicht. Und dann mache ich das gerne. Nord-Nord-Mord ist natürlich ein sehr etabliertes Format, wo ich mich freue, wenn die an mich denken. Und dann gehe ich da ziemlich blind rein auch.
Ja. Und so. Bist auch noch die Frau des Mannes, der unter Mordverdacht steht. Wir gucken mal kurz rein.
Kann ich denn was helfen?
Ich suche was für die Nerven.
Für die Nerven?
Ja, Beruhigung.
Ja, gerne. Können Sie mir das beschreiben? Was genau löst denn die Unruhe bei Ihnen aus?
Fliegen.
Sie haben Angst vor Fliegen?
Nein, vor dem Fliegen.
Sind Sie denn schon mal geflogen?
Nein.
Na, haben Sie es denn mal mit Hypnose versucht? Ich habe gehört, das soll Wunder wirken.
Ja, bei mir eher nicht.
Okay. Haben Sie eher einen ruhigen oder einen aufreibenden Beruf, wenn ich das noch fragen darf?
Ich bin bei der Kriminalpolizei.
Och.
Können wir jetzt vielleicht...
Ja, natürlich. Ich gebe Ihnen ein ganz harmloses Beruhigungsmittel auf rein pflanzlicher Basis. Das ist eine Reihe ätherischer Öle, die ich selber herstelle. Wenn Sie möchten, können Sie gerne eine Probe mitnehmen.
Nein.
Du hast gerade erzählt, den Witz hast du selber reingebracht mit der Fliege.
Mit der Fliege, ja, den habe ich vorgeschlagen. Kommt man dann natürlich an einem gewissen Hang zum Witz nicht vorbei.
Ja.
Aber hier hat mir eigentlich so großen Spaß gemacht, dass ich diese langen Apothekersachen rausziehen durfte.
Davon träumt jeder.
Ja, als Kind, ja, ne? Weil so. Die auch so leise laufen.
Genau. Und mit Peter Brix als Kommissar Sievers zusammen. Seid ihr dann auch mal auf Sylt irgendwie zusammen mal weggegangen oder so?
Nee, das waren wir jetzt tatsächlich nicht. Ich denke, die Kolleginnen und Kollegen machen das, glaube ich. Ich persönlich war jetzt da. Ich bin immer sehr unlustig bei der Arbeit. Kann man sich kaum vorstellen.
Ja, sehr straight.
Und viele Kollegen fallen jetzt wahrscheinlich lachend vom Sofa. Haha, genau, du gehst nur zur Arbeit. Nee, also eigentlich, ich gehe wirklich zur Arbeit und gehe danach nach Hause, weil ich müde bin. Ich mache schon gerne auch was außerhalb der Arbeit. Ich weiß auch zu feiern, aber ich kann es nicht mehr so gut alles gleichzeitig. Und ich weiß, in Sylt, da bin ich immer lieber noch mal ein bisschen an den Strand gegangen oder habe die Luft dort genossen und bin da so ein bisschen rum. Und dann bin ich auch gerne alleine.
Hast du da so einen Lieblingsort gefunden für dich?
Nee, ich fand das insgesamt da eigentlich sehr schön. Ich kenne das leider gar nicht so gut, wie man es kennen könnte. Aber ich war echt begeistert natürlich von dem Meer, wie es sich dort zeigt. Und davon, dass man da hinschaut und ständig was Neues sieht.
Du musst auch unbedingt noch meinen, es gibt so schöne Ecken da. Ja. Hast du diese Sylt-Aufkleber gesehen? Die machen sich doch viele hinten ans Auto.
Auf vielen Autos, die kenne ich.
Genau. Und da gibt es eine Geschichte hinter. Und die kennt Günther Schröder als Sylter Inselhistoriker. Übrigens nicht die einzige spannende Geschichte, die er meiner Kollegin Bettina Lehnert erzählt hat.
Günther Schröder ist auf Sylt geboren, vor 85 Jahren. Er begeistert sich für die Inselgeschichte wie kaum ein anderer. Seit er ein kleiner Junge ist, faszinieren ihn Seefahrergeschichten, Hünengräber und Schiffswracks. Ein Lehrer hat seine Begeisterung geweckt.
Und er stellt sich aufs Cliff und sagt, Kinder, guck mal, da könnt ihr so richtig schön den Horizont sehen. Ne? Wenn man etwa 480 Kilometer weit gerade den Horizont, über den Horizont gucken könnte, dann könnte man die Küste von England sehen. Hier haben sich auch im Jahr 1015 die Wikinger-Armada gesammelt und sind dann praktisch, haben die Invasionen in Richtung England eingeleitet.
Durch solche Geschichten ist seine Welt damals viel größer geworden, geografisch, aber auch zeitlich. An dem Cliff gab es für ihn plötzlich eine direkte Verknüpfung zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Die Insel steckt voller Geschichte. Man muss nur so genau hinsehen wie Günther Schröder.
Ich spaziere oft hier auf dem Cliffweg. Und bei jedem Mal, wenn ich hier vorbeigehe, bleibe ich an diesen mystischen Stein stehen.
Der Sylt-Historiker glaubt, dass man auf dem Stein eine Zeichnung erkennen kann. Ein Schiff, das über ein bewegtes Meer segelt.
Es ist mit Sicherheit, aus meiner Sicht, mit Sicherheit ein Artefakt. Denn natürlich kann man diese gleichmäßigen Wellenführungen hier vorne, die kann man nur künstlich reinbringen, die können nicht durch einen Schleifvorgang, dass ein anderer Stein dort war, hineinkommen, weil der Stein rund ist.
An der Kampner Sturmhaube gibt es noch ein Rätsel. Diesen Findling, so Günther Schröder, wollte man nur mit Steinmeißel und einem Trick sprengen.
Vor etwa 3000 Jahren hat man versucht, diesen Stein zu teilen, um ihn größengerecht für einen Höhengrab nutzen zu können. Dafür hat man mit Steinmeißel und Steinhammer hier praktisch 5 Taschen reingeschlagen.
In diese Taschen kam feuchtes Holz, das aufquoll und so den Stein sprengen sollte.
Dort erkennt man, dass sich der Riss bereits um den gesamten Stein herumzieht.
Aber Günther Schröder interessiert sich auch für neue Sylter Geschichte. Er war dabei, als der legendäre Sylt-Aufkleber erfunden wurde. Alles fing mit seiner kaufmännischen Lehre in Westerland an. Ende der 50er Jahre gehörte dazu auch die Ausbildung als Schaufensterdekorateur. Sein Ausbilder Werner Schwarz hatte 1958 die Idee dank neu entwickelter Klebefolie.
Bei der Bastelei kam Werner Schwarz jetzt auf die Idee und sagt, meine Güte, da können wir uns auch eine Insel Sylt draus machen. Das sagt er, das kann man ja aufkleben für die Schaufensterwerbung oder auf einem PKW.
Das Copyright hat sich Werner Schwarz allerdings nicht sichern lassen. Verdient haben später andere.
Für ihn stand nicht das Geld jetzt im Vordergrund oder dass man damit Geschäfte machen konnte. Er freute sich über jede Insel, die auf der Rückseite eines PKWs hing und Werbung für die Insel Sylt machte.
So viele Geschichten hat Günther Schröder auf der Insel entdeckt. Und er sucht immer noch nach neuen Geheimnissen, die er aufdecken kann.
Spannend, ne? Wo
ja,
das alles so herkommt.
Total.
Vor allem, du bist ja geschichtlich auch sehr unterwegs. Also ich meine Queen Victoria, Eva Braun. Du hast alles Mögliche gespielt in Sketch History.
Ja.
Hast du so ein Faible für Geschichte?
Also, ich habe ein Faible für mich verkleiden. Also den Faible für Geschichte habe ich nicht. Wobei natürlich mitkommt, dass man sich dann auch ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, weil man dann interessante Details findet. Aber mir ist natürlich eher am satirischen oder humorvollen Blick da drauf gelegen, als an der Geschichte selbst.
War das dann damals so, dass du deinem Sohn das so erklärt hast schon? War das schon irgendwie dieses, dass du so in der Schule so, das so verpackt hast? Weil dann versteht man wirklich alles.
Interessanterweise, er hat großes Interesse an Geschichte auch immer gehabt. Und ich bin in der ersten Staffel Sketch History nicht dabei gewesen, aber mein Sohn kannte diese Reihe schon. Mhm. Und hat mir das irgendwann mal gezeigt und hat da, glaube ich, angefangen, mich zu respektieren, als ich da zum Casting eingeladen wurde.
Ja.
Und dann, da hat er, glaube ich, dann gedacht, ach, wirklich, die wollen dich?
Ach.
Ja, ja.
Vor allem 10 Jahre oder was machst du das auch?
Ist jetzt schon eine ganze Ecke.
Ne? Mhm. Du kannst das alles noch mitsprechen, ne?
Ja, das ist aber leider bald eine Krankheit. Das, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mein Hirn lieber für was anderes, weil manche Sachen bleiben einfach.
Ja, aber irre, was da dann alles reingeht bei den ganzen Rollen, dass du überhaupt noch mitsprechen kannst.
Und überhaupt mal mit dir sprechen so, kann, ohne ständig irgendwas zu zitieren.
So, weil dein Kollege Matthias Matschke war dabei auch zu sehen. Gibt es so Kollegen, die dich über diese ganz lange Zeit auch begleitet haben?
Ja, also wir da in diesem Sketch History-Kosmos, wir sind ja auch, viele von uns sind in der Heute-Show auch fest im Ensemble. Und dann haben wir die Meyers gemacht vor einigen Jahren auch. Also da kommen dann immer welche noch hinzu und manche bleiben weg. Aber so, da gibt es so einen Kern von Leuten, mit denen ich jetzt schon ziemlich lange unterwegs bin. Und Matthias kenne ich sogar noch aus Theaterzeiten von ihm, von der Schaubühne in Berlin. Da war ich aber nicht, aber mit jemandem von da zusammen. Und doch so nach 30 Jahren begleitet man sich schon lange.
Ja.
Begleitet man sich auch im Leben. Also nicht, weil wir ständig zusammen rumhängen würden und uns austauschten, sondern weil wir einfach so lange Zeit uns immer wieder begegnen und man natürlich fragt, wie geht's dir? Und das bleibt irgendwie.
Vielleicht ja auch, weil man ein ähnliches Leben führt. Weil ich glaube, das eines Schauspielers ist ja auch nicht immer ein einfaches, wenn man nicht immer weiß, wie geht das Jahr weiter.
Keines ist ja immer ein einfaches Leben. Aber natürlich ist auch unseres von bestimmten Dingen geprägt, die gar nicht so leicht zu vermitteln sind, Menschen, die das nicht tun. Also sowohl von dem, was die Umstände betrifft, in denen wir arbeiten, weiß ich nicht, bis hin zu meistens, wenn die anderen Ferien oder frei haben, dann arbeiten wir. Also ne, gerade jetzt zum Beispiel die Kollegen, die Theater spielen und so weiter, da haben die anderen Freizeit und dann müssen wir natürlich arbeiten. Sowas zum Beispiel. Oder dass wir eben immer in so einer Parallelwelt eigentlich leben. Also wenn ich morgens um 5 ans Set komme, dann vergisst man schon mal, dass da eigentlich Leute in den Wohngebieten vermutlich noch schlafen. Und bei uns ist jetzt schon seit einer halben Stunde Radau. Und aber hallo, und dann ist so ein großes. Man vergisst völlig, dass die andere Welt eigentlich stattfindet. Und das teilen wir dann.
So ein bisschen dieser Austausch, ne?
Ja.
Und wie viel Spaß der mit dir macht, das hören wir jetzt.
So, hallo, Valerie oder Valerie, wie wir Profis von Sketch History sagen. Du bist eine tolle Kollegin. Warum das? Nun, ganz einfach. Man kann mit dir voll viel Spaß haben am Set von Sketch History oder sonst wo, auch bei der Heute-Show Spezial. Mann, ich will euch doch noch nicht verraten. Psst. Und man kann aber auch mit dir ganz viel ernsthafte Gespräche führen und denken, boah, war das toll, was muss ich jetzt viel nachdenken auf einer langen Zugfahrt zum Beispiel. Beides schon so mir geschehen mit dir. So, jetzt wollte ich dir doch noch ein kleines Geschenk machen. Jetzt hat das Geschenk doch sich schon nach vorne gedrängelt. Schau mal hier, eine kleine Schmusekatze als Gruß für dich. Hallo. Sag mal hallo. Das heißt hallo und herzliche Grüße. Alles Gute, liebe Valerie aus Berlin nach Hamburg. Tschüss.
Danke.
Danke. Oh Gott, das ist ja nett. Was, warum denn das? Das ist ja unglaublich freundlich. Danke, Matthias. Wie witzig. Hi.
Sag mal, wenn ihr da so lange telefoniert in der Bahn.
Ja. Nee, wenn wir beide mit der Bahn fahren.
Okay.
Und uns dabei unterhalten. Da. Danke, Matthias. Ja, klar, was machen Schauspieler anderes als quatschen? Also, wenn man ganz
ich stell mir das
furchtbar
vor.
Für alle anderen. Ja.
Ja, aber ihr beiden könnt doch nicht offen da reden, da hört doch jeder zu, oder nicht? Oder um was geht's?
Hörst du anderen Leuten im Zug zu? Also,
ja, klar,
ich
wenn ihr beiden da sitzt.
Ja, ja, ich muss ja oftmals mit anhören, was die Leute alles beruflich erleben. Das wird ja alles heute so offen im Zug diskutiert. Habe ich schon oft gedacht, da würde ich jetzt mal bald einen Vorschlag selber machen. Ich glaube, dass wir zu denen gehören, die unsere Stimmen so kontrollieren, dass man sich privat auch unterhält. Und über so ganz privates Zeug hauen wir jetzt da vielleicht auch nicht raus. Aber ein gutes Gespräch, wie das, was Matthias hier, ich empfinde das übrigens auch so, Matthias ist tatsächlich jemand, mit der vor allen Dingen ja so lustig ist, dass es mir oft schwerfällt, mit ihm überhaupt umzugehen. Und das kommt von einer unglaublichen Ernsthaftigkeit, die er eigentlich führt, im Blick auf sein Leben. Und die ich unheimlich schätze, und das kenne ich von vielen meiner Kollegen aus dem Sketch-History-Bereich oder eben aus dem satirischen Bereich und ich, mit denen ich mehr oder weniger zu tun habe, dass der Hintergrund natürlich Leute sind, die sehr ernsthaft über das Leben nachdenken und sehr ernsthaft über sich selber nachdenken. Und da entsteht dann eine sehr explosive Humormischung. Und Matthias gehört auf jeden Fall auch dazu. Und dann unterhalten wir uns natürlich sozusagen über Gott und die Welt und weniger jetzt über nur unseren bräsigen Nachmittag, sondern schon tatsächlich eher über Themen, über die wir auch versuchen in unserer Arbeit Zeugnis abzulegen. Mhm. Und das kann man schon einige Stunden machen.
Das, wo wir gerade so bei so Herzensthemen sind, du bist Botschafterin der Kindernothilfe. War das letztes Jahr, als du auf Lesbos warst, auf der griechischen
Letztes, Insel? Ne?
Letztes, ja. Ne? Genau.
Ist jetzt schon so lange ein neues Jahr, dass mich dann immer irgendwann durcheinander. Aber mach mal, das Thema ist
aber richtig. Ja, genau, weil das habe ich nämlich gerade gedacht, als du da so von erzählt hast, weil das ja auch eine gewisse Ernsthaftigkeit verlangt. Was ist dir daran so wichtig?
Naja, ich halte das Thema der flüchtenden Menschen.
Wir sehen gerade die Bilder genau von deinem Ausflug. Vielleicht kannst du das einfach mal erzählen, was da gerade ist.
Das erste Bild war, ich mach mal hier, das ist Pickpart. Mein Gott, das geht jetzt aber ganz schön
schnell.
Ne? Das waren drei, das ist ein Friedhof auf Lesbos, auf dem 200 Gräber, namenlose Gräber von Menschen sind, die dort gestrandet sind. Das hat uns vor Augen geführt, dass, was wir uns, glaube ich, nicht klar machen, wer ist für diese Menschen verantwortlich? Die haben keine Ausweise, keine Pässe, nichts bei sich und jemand muss sie beerdigen. Und wir versuchen ja auch das Menschliche zu halten, dass Leute vielleicht auch kommen und sagen, meine Tochter, mein Bruder ist über dieses Wasser gegangen, ich weiß nicht, wo er ist. Und dass man dann sagen kann, ja, der ist hier angekommen, tot und wir haben ihn hier beerdigt und du kannst ihn hier besuchen. Ich glaube, dass wir uns überhaupt nicht vor Augen führen, dass und das konnte man auf diesem Friedhof besonders erleben, dass die vielen Leichen derer, die in den Booten umkommen oder auf dem See und auf dem Meer umkommen, dass die beerdigt gehören, dass sie beerdigt werden müssen und dass das Menschen tun, die mit denen auch nichts zu tun haben und dass wir hier versuchen müssen, menschlich zu bleiben. Ich beschäftige mich mit dem Thema, das wollte ich eingangs sagen, weil ich glaube, dass das Thema der flüchtenden Menschen, die Wahrheit der flüchtenden Menschen uns für immer begleiten wird ab jetzt, weil wir eine Welt kreiert haben und die sich selbst auch kreiert hat, in der die Ungerechtigkeiten, die Ungleichheiten der Lebensbedingungen so groß sind, dass die Menschen ihrem Glück nachgehen müssen und einem besseren Glücksentwurf nachstreben. Und
was ja auch so ein bisschen ist bei diesem Lager dort, das wird immer weiter gefüllt, 3500 Menschen, die Hälfte Kinder.
Das Lager,
und so. Es ist immer noch ganz, ganz viel zu tun. Da,
das hört ja überhaupt nicht auf. Also wir haben zum Beispiel Moria besucht, was ja abgebrannt ist mittlerweile. Das war für mich, das hat man hier auch eingangs im ersten Schnitt gesehen. Es war für mich noch immer von einer Atmosphäre dort, in einer Abgeschiedenheit, in der entweder Kälte im Winter oder in der sengenden Hitze. Die Leute werden in diesen Lagern, es gibt jetzt neue Lager, die EU hat hier gefängnisartige Orte für viel Geld errichtet, in denen kein Mensch gesund bleiben oder werden kann, in denen man eigentlich eine andere Chance hat, als sich zu radikalisieren, sondern man erlebt dort nur
den nächsten grauenvollen Schrecken. Das kann uns nicht recht sein. Wir lassen das zu. Wir können das dann nicht bei uns vor der Haustür sehen. Und damit glauben wir, dass das Thema ist erledigt. Das ist es nicht. Wir bereiten den Boden für hochtraumatisierte, gequälte Menschen, die dann versuchen, in der Welt, die sie nicht haben will, Fuß zu fassen.
Und da setzt du dich eben für ein, dass die Bildung
da setze ich mich für. Genau. Naja, was heißt, da setze ich mich für ein? Da kann ich mit meinem leichten Leben ja nur dazu beitragen,
dass wir darüber reden. Wenn wir darüber reden, genau. Ja. Harter Tobak, ne? Aber so mit Filmeschauen, kennst du dich ja gut aus, weil also Handynacken war mir bewusst, aber ein Sichtungsnacken, was ist das bitte schön?
Vom Fernsehen gucken für den Deutschen Fernsehpreis darf ich in der Jury sitzen seit einigen Jahren. Und dann kommt immer irgendwann der Punkt, wo man am Ende nur noch sichtet, auch bereits im Bett liegend. Und dann knicke ich das hier immer so ab und dann kriege ich den Sichtungsnacken. Ja, das muss natürlich sein. Das Deutsche Fernsehen produziert unfassbar viele und sehr abwechslungsreiche und interessante Programme. Und das gucke ich mir seit 5 Jahren konsequent an.
Guckst du dir eigentlich auch deine eigenen Sachen an?
Also wenn sie es vermeiden lässt, nicht. Aber ich gucke schon. Ich muss wissen, was hat geklappt und was nicht. Ich mache es nicht zu oft oder zu viel, weil das ist... Ich weiß nicht, wie es die anderen sehen. Ich glaube, da macht man sich was vor, dass man da so viel sieht. Man kann sich kaum distanzieren von sich selbst, wie im Leben.
Aber morgen auf jeden Fall können wir dich sehen im Fernsehen. Wir hoffen auch ganz viel mehr noch zu sehen. Genau, Nord-Nord-Mord morgen 7:45 im ZDF. Ja. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank,
Edith. Das war wunderbar. Ich hoffe, wir sehen ganz viel. Morgen bei uns zu Gast Ira Peter, Autorin, dann bei Hinnerk Baumgarten. Also vielen Dank an Sie und einen schönen Sonntagabend.
Schönen Sonntagabend.
Bis nächstes Wochenende.